Hier sind noch ganz viele Kissen. Du kannst noch einen Kissenstapel bauen.
Wo ist eine Kiste?
Die macht doch einen stabilen Eindruck.
Hallo.
Was haltet ihr da? Hallo.
Das ist doch viel besser.
Hallo. Jetzt reden wir nicht mehr so von oben herunter auf unsere Hörer.
Genau.
So. Herzlich willkommen zur Sneakpot-Folge zur Wahl zum Kongress. Wir haben unser gemütliches Sneakpot-Sofa in diesem tollen Wahllokal aufgestellt. Zum 252. Mal besprechen wir für euch den aktuellen Sneakpot. Dieses Mal die Qual der Wahl. Mit mir hier, wie immer, fantastisch gebräunt, die Frau des Senators, Claudia Perner.
Paloma und Universal Gummibärchen schmecken am allerbesten.
Gerade noch im Streichelzoo, jetzt hier Martin Narajek.
Hallo.
Und der Herausforderer, das ist Robert Krüger.
Howdy. Und der Herr mit der Armbrust in der Hand, Stefan Giesberg.
Dann sind wir eine Person.
Ach
so. Howdy.
Ach, egal. Das war auch, glaube ich, keine Armbrust. Das meinten wir nur in meinem Trailer.
Die Qual der Wahl, worum ging's?
Die Qual der Wahl ist eine Komödie mit Will Ferrell und Zach Galifianakis in den Hauptrollen. Es geht um eine Wahl, um einen Kongressabgeordnetenplatz. Und Will Ferrell spielt einen langjährigen Profipolitiker, der gewöhnt ist, immer ohne Gegenkandidaten in seinem Wahlkreis gewählt zu werden. Und es demzufolge als so ein Spaziergang wahrnimmt. Er muss da irgendwie so ein paar PR-Termine wahrnehmen und sich dann irgendwann hinsetzen und auf die Unterschrift von irgendeinem Wahlkommissionsbeauftragten warten. Aus verschiedenen Verwicklungen heraus gibt es aber politische, machtvolle Kreise in Washington, die ihn da weghaben wollen und jetzt einen Gegenkandidaten unterstützen. Und der wird eben dann gespielt von Zach Galifianakis und der ist eigentlich kein Politiker, sondern arbeitet in so einem Tourismusbüro und macht Stadtrundfahrten. Und ist
so
aber
eine absurde Bahn.
In so einer komischen Bimmelbahn. Er hat aber einen sehr, sehr einflussreichen Vater und über diesen Vater kommt eben diese Connection zustande, dass eben die irgendwelche Multimillionäre, einer davon gespielt von Dan Aykroyd, beschließen, wir müssen da jetzt jemanden installieren, der diese Wahl gewinnt. Und dann kriegt er plötzlich eben diese Politkarriere ans Knie genagelt, ohne so richtig darauf vorzubereitet zu sein. Kriegt einen Wahlkampfmanager oder so einen Typen, so einen Spin-Doktor an die Seite gestellt, der ihm dafür sorgt, dass er gut rüberkommt und einmal von A bis Z durchgecoacht wird. Und dann geht ein absurder Wahlkampf los und es wird sehr heiter.
Tja.
Also es ist natürlich so auch sehr, sehr voller Unfug, weil es ja ein Will Ferrell-Film.
Weil es ist eine Komödie.
Aber durch und durch.
Robert saß neben mir im Kino und konnte kaum noch verlachen.
Ja.
War es so schlimm? Hm? Also ich hab schon, ja doch, ich habe schon sehr gelacht.
So wie du in der letzten Folge, wo ich mich doch sehr an den Auftritt von Joaquin Phoenix in seinen dunklen Tagen bei David Letterman erinnert fühlte, wo doch immer einer aus der Band von hinten so hysterisch gelacht hat. Und da hat dann Joaquin Phoenix sich irgendwann so umgetreten und hat gefragt, what's up with the maniacal laughter? Und das daran musste ich sehr denken, als du letzte Folge irgendwie so
Hintergrund gelacht hast. Ich konnte kaum noch weitersprechen. Er hat sich da kaputt geeimert auf der anderen Seite.
Ich weiß gar nicht mehr, was war, aber es war so lustig.
Okay. Three Stooges Szenen nacherzählt.
Wenn wir das jetzt noch, dann lache ich gleich wieder.
Okay.
Die Szene mit der Armbrust ist ja das Lustige.
Die ist im Trailer drin.
Die ist im Trailer drin und im Film hat er eine Waffe.
Da war es keine Armbrust, da war es ein Gewehr. Aber ich habe auch, wir hatten alle das Gefühl, es war eine Armbrust im Trailer, oder?
Der Martin hat den Trailer eben geguckt. Ich habe ihn gefragt.
Ist eine Armbrust im Trailer.
Im Trailer ist eine Armbrust.
Das ist nicht zu fassen. Haben die das zweimal gedreht und haben im Film eine andere Szene verwendet.
Was ist ein Gewehr? Was ich sowieso gut finde in diesem Trailer, den wir ja irgendwie vor der Sneak schon 24 Mal gesehen haben oder so, die Gags, die da kommen, sind im Film entweder anders, eben andere Waffe, okay, das ist jetzt nicht so besonders, aber trotzdem,
Oder sie gehen halt weiter. Mhm. Also irgendwie so ein Gag, wo du dachtest so, oh, ist das wo im Trailer das mit dem Streichelzoo, was so lustig ist. Und dann kommen halt irgendwie noch 8 ja. so Dinge.
Du denkst, du hast die Pointe schon
gesehen. Genau, so. Aber ich habe die Pointe schon gesehen. Natürlich, eine neue Pointe kommt nie, aber es kommt noch einer drauf und noch einer und noch einer und noch einer und dann am Schluss noch einer und dann noch einen hin drauf. So ja. gut.
Der letzte ist der beste. Der letzte ist tatsächlich okay. so unerwartet. Man denkt, und da haben wir es wieder gemacht.
Okay, Stefan lacht mal wieder.
Ja, das ist tatsächlich so, dass du denkst, dieses, also die Szene im Trailer ist die, dass eben er sagt, wir werden jetzt demnächst im Fernsehen durchleuchtet werden. Er spricht dann mit seiner Familie beim Abendessen und sagt, wenn es noch Sachen gibt, die ihr mir sagen müsst, bevor die jetzt hier rauskommen, wenn schmutzige Wäsche gewaschen wird, dann wäre jetzt der Moment. Und dann sagen die Kinder halt, was sie so gemacht haben. Der eine hat in der Schule den Namen des Herrn missbraucht und der andere war im Streichelzoo und hat die Ziege unanständige Dinge mit sich machen lassen. Und dann denkt man halt so, okay, ja, ich habe den Gag gehört und dann kommt es aber, die Kinder beichten weiter und am Schluss passiert noch was total Unerwartetes. Dann sitzt du da im Kino und denkst so, okay. Ja. Und so, dieser komische Wahlkampfmanager, alle im Kino um uns rum haben plötzlich gesagt, oh, Clive Owen. Und dann guckt man nochmal hin und denkt sich, nee, ist nicht Clive Owen. Sieht aber aus wie Clive Owen.
Sieht aus wie Clive Owen.
Also es war so, vielleicht wollten sie Clive Owen haben, haben ihn nicht gekriegt und haben das nächstbeste Lookalike genommen. Weil er sieht wirklich genauso aus. Und
das ist echt krass.
Immer wieder, wenn der auftritt in dem Film, hat man diesen Moment, denkt sich, ja, nee, doch nicht. Das ist ganz eigenartig. Ja. War es wirklich Dan Aykroyd oder habe ich mir das nur eingebildet? Kannst du das mal recherchieren?
Nee, kann ich nicht, weil wir kein Internet hier haben.
Das verdammte Internet ist ein Running kaputt.
Ja. Nee, du ja. kannst jetzt hier nicht Interneten, weil du
was passiert denn dann?
Rein, dann macht
die strahle rein, okay, ich höre sofort damit auf.
Ja.
Ich glaube, dass es Dan Aykroyd war. Einer von den Millionären, die irgendwie China nach North Carolina verlagern wollen mit Billigjobs.
Ja. Noch ja. sowas Absurdes einfach.
Es ist so schön, diese politischen Diskussionen in dem Film. Es muss ja viel Wahlkampf gemacht werden, viel Blabla. Und jetzt ist es aber so eine heitere Komödie, die sich eigentlich nicht festlegen will auf politische Themen oder irgendwie einem der beiden vielleicht sogar irgendein politisches Lager zuzuschreiben oder so. Also, und das wird ganz intelligent.
Ja
wird ganz intelligent echt? Gelöst irgendwie.
Ich erkläre es uns. Ich habe in deine Richtung geschaut, als so, imaginärer okay. Hörer.
Weil du leider über das Mikro ja. hinweg in der Richtung sitzt, in die er sprechen okay. muss.
Ich habe eigentlich nur, ich schiel manchmal ein bisschen.
War das immer am, was ist das, Dienstag nach dem ersten Montag im November?
Was? Ja. Dienstag nach dem ersten Montag im November?
Ja.
Das ist ja eine coole Regelung. Vielleicht sollte man die Mondphase noch mit reinrechnen.
Nee, das ist ja... Aber glaube, so wie Ostern.
Ich kenne ja einige Leute, die Will Ferrell generell überhaupt nicht lustig finden. Aber ich finde ihn schon sehr lustig. Also auch wenn ich finde, dass er häufig eine ähnliche Figur spielt, aber die finde ich trotzdem lustig.
Ja, die Figur ist halt wieder...
Der Robert hat ja schon gelacht. Da ist er ja nur gegangen. Da hat er schon das erste Mal unter seinem Sitz gelegen vor Lachen. Oder Lars, sagst du unter der Nachbarn?
Nee. Das werde ich hier nicht ausführen. Die Rolle ist natürlich wieder sehr Will Ferrell-mäßig, weil er erstmal spielt er natürlich so ein Anzugspießer, der nie nie aus der Rolle fällt, aber dann
wenn dann richtig
dann fällt er halt richtig aus der Rolle, weil
das Baby kommt.
Sein Wahlkampf entgleitet ihm halt so ein bisschen, weil er diesen Gegenkandidaten eigentlich nicht gewöhnt ist und als der Gegenkandidat dann in den ersten Umfragen immer mal vorne liegt, dann baut sich plötzlich so ein Druck auf ihn auf, den er nicht kannte und dann tickt er so ein bisschen aus. Also dann fängt er an, Dinge zu tun in diesem Wahlkampf, die dann auch seine engsten Wahlkampfzirkel-Leute, die so um ihn rum sind und ihn beraten, nicht mehr gutheißen können. Also so egal, wie sehr sie zu ihm stehen, irgendwann hat er sie alle verschreckt. Und es beginnt damit, dass er eben seiner Geliebten auf den Anrufbeantworter sehr, sehr schmutzige Dinge drauf spricht und aber leider sich verwählt hat und bei irgendeinem extrem Fundi-Christenpaar, was am Tisch sitzt und mit den Kindern betet, da geht dann die Answering-Machine an. Und das Kind will da rangehen und der Vater sagt, nein, wir beten jetzt hier und das kann die Maschine für uns machen. Und er macht so, piep, sprechen Sie mal. Und dann fängt er an. Und die sitzen da, die Kinder kriegen immer größere Augen, während er die verschmutzigsten Details, die er seiner Geliebten auf die Answering-Machine reden will, dahin. Und dann, es wird dann immer absurder, seine Wahlkampftaktiken, um das wieder gerade zu biegen.
Ja, im Trailer haut er doch ein Baby irgendwie K.O. oder so.
Er haut nicht nur ein Baby K.O., er haut noch andere Dinge K.O. vor laufenden Fernsehkameras. Das Baby ist nur der Anfang.
Oh je.
Und ja, am Anfang diese, was ich vorhin sagte, diese politischen Statements so, das wird immer, du hast das Gefühl, sie halten Reden, aber sie sagen nichts.
Sie sagen gar
sie kommen
nichts.
Dann immer irgendwie wieder auf so einen Hickhack untereinander zurück.
Das hat doch Loriot schon gemacht.
Ja, daran musste ich auch mich erinnern, weil er hat eine Rede gehalten zwischendrin. Ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden. Da war ich sofort bei Loriot. Weil genau diese Rede, ja. Größter Jubel, und er hat nichts gesagt. Er hat wirklich, wie Loriot, die könnten das fast da abgeschrieben haben. Genau so hat er diese Rede gehalten, und dann gibt's frenetischen Applaus. Und, ja, am Anfang diese Szene, was auch im Trailer drin ist, wo er dann irgendwie immer hingeht, Pharma sind das Rückgrat der Nation, und das Militär ist das Rückgrat der Nation, und am Ende von so einer Kette von 10 philippinische Karussellbremser sind das Rückgrat der Nation, und du denkst, es kann nicht mehr schlimmer kommen. Und dann geht er noch irgendwo hin, weiß ich, ja, und es wird immer absurd.
Das ist aber auch wieder, ist nicht im Trailer drin? Aber im Film
geht's im Trailer sind 3 oder 4 davon drin, genau, bis zu den philippinischen Karussellbremsern, und dann wird's halt noch schlimmer irgendwie.
Im Film geht's dann weiter, das wird nicht gut.
Ja. Das, dieses Staccato von wahllosen Auftritten bei irgendwelchen Randgruppen, wo er so hin muss, das ist schön gemacht, weil so läuft's ja wirklich im Endeffekt. Nur, dass sie es halt ein bisschen besser verschleiern und dass du es nicht so hintereinander geschnitten gezeigt kriegst.
Und das ist wahrscheinlich der Unterschied.
Ja, wahrscheinlich. Ja, und am Schluss, wenn das dann so richtig zugespitzt läuft, ist, ich finde, ein bisschen was hat er verschenkt, gerade so gegen Ende. Das Ende, wie es dann ausgeht, finde ich ein bisschen mit der Brechstange, so Happy End mit Gewalt.
Ja.
Und ich finde, er hätte irgendwo ein bisschen schärfer und politischer werden können noch, hätte er gerne gedurft.
Ja gut, aber wenn sie das nicht wollen, dann...
Ja. Und ja, dann hatten sie halt noch so, wie soll man sagen, mit Gewalt so den Versuch, so einen richtigen Skandal nochmal zu etablieren. Das fand ich dann auch ein bisschen, das war zwar lustig, wie er da mit dem iPhone das mitgefilmt hat, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, ich finde, hinten raus hat das irgendwie verschenkt. Ich hatte das Gefühl, irgendwann waren die Gags alle, aber die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Und dann hat man es irgendwie so hingewurschtelt,
ja.
Und so sehr mit Feuerwerk der Film angefangen hat, so sehr ist ihm hinten raus die Luft ausgegangen. Und irgendwie dachte ich am Ende, irgendwas verschenkt, irgendwie ist es, hat er nicht das Potenzial ausgeschöpft, das er von Anfang an vor allen Dingen mit den beiden Darstellern auch hatte.
Ja.
Dann wollten sie nochmal ein bisschen große Washingtoner Hinterzimmerpolitik spielen, in großen Villen mit Herren mit Zigarren in der Hand und dunklen Anzügen, die in Ledersesseln die Welt regieren, aber das hat alles nicht gezündet.
Nee, es
und ist, ist dann so ein bisschen untergegangen. Und
ja, da ist er ein bisschen nicht so gut
geworden. Ja, und da muss man die Punkte abziehen, finde ich. Insofern, ich habe sehr, sehr gelacht an vielen Stellen. Aber
ja, ich den Bob echt erleben soll.
Aber mehr als 7 Punkte kriegt er hinten raus nicht, weil es halt irgendwie
ja ich auch
weil es irgendwie so verschenkt ist dann doch schade.
Ja, es ist also wirklich, er fängt gut an, und
das habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, ich gucke mir den Film auf jeden Fall an, und jetzt 7 Punkte ist ja
stimmt, es klang die ganze Zeit ja. Nach mehr
ja,
als
ja, 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 ja. Nee, also
ja, das Ende enttäuscht.
Also 7 Punkte finde ich ja schon.
Warte ich
ja,
auf
ja. Passabel.
Also. Martin.
Jetzt warte ich auf die Fernsehaufführung.
Dann warte einfach nur bis iTunes, bis zur Fernsehaufführung dauert es halt.
Ich warte auf das Musical. Da ich ja bekanntlich ein großer Musical-Fan bin.
Oh, wir haben auch jetzt wieder irgendeinen Trailer für ein Musical gesehen. Irgendwas ganz Schreckliches.
Was war das denn?
Können wir uns noch mal kurz über den Sneaker des Monats aufregen?
Ja, bitte. Alter. Diese Aktion muss aufhören. Das ist unerträglich.
Du warst jetzt länger nicht mehr da, du schaust ein bisschen verwirrt.
Nein, ich weiß schon, was der Sneaker des Monats ist, der mit der Klobürste und so.
Ja, genau, jetzt hat er mittlerweile...
Ein leuchtendes Zepter mit Blinken und einem gelben Umhang und eine Perücke, und diese Aktion ist so gähnend,
aber es ist nicht, langweilig, es ist ja nicht schlecht. Aber es ist ja nicht schuld des Sneaker des Monats, dass es dieses beschissene Format gibt.
Nein, es ist die Schuld des Sneaker des Monats, jedes Einzelnen, dass er sich bereit erklärt hat, da runterzugehen. Ah, okay, da darf einfach keiner mitmachen.
Was bringt das überhaupt, wenn man Sneaker des Monats ist?
Ja, du bist der Arsch vom Dienst für einen Monat lang. Und
genau. Da kriegt man dann Freikarten. Ach, oder so.
Nee,
also wenn man dann wenigstens einen Monat lang kostenlos in alle Kinoveranstaltungen gehen könnte, dann würde sich das ja nicht lohnen.
Du darfst dich da irgendwie...
Du kriegst einen Popcorn-Gutschein. Ja. Und dann musst du Dinge machen. Du musst irgendwie dieses Zepter weiter basteln. Du musst den Umhang nähen. Du musst.
Siehst du mal, bewerben wir einfach den Martin als Sieger.
Der
Martin möchte.
Dass ich immer jemand finde.
Wenn ich kandidiere, dann werde ich auch versuchen, mehr Rechte durchzusetzen.
Ja. Nee, also dass ich da immer jemand finde, der sich da irgendwie ein bisschen produziert und keine Ahnung vorführen lässt und so. Das finde ich nicht so außergewöhnlich. Die sind halt auch noch was jünger als wir und wie auch immer. Aber einfach diese dieser peinliche Versuch, da so eine Art Unterhaltungsprogramm zu machen, wenn man dazu offensichtlich überhaupt nicht in der Lage ist. Das finde ich, ist das Problem. Also,
und diese
dann lieber ist ja auch nicht Fragen und so. Also, wir waren in Gera im Kino gewesen, beim Erik. Der ist so, hallo, ja, das und das, so und so, kurz, knackig, dann ein paar Fragen beantwortet, da konntest du dann was gewinnen.
Das hatten wir ja auch früher.
Und, ja. Und das waren auch teilweise schwere Fragen. Und dann ging es um was und dann war fertig und dann ging es los.
Also,
aber die sind ja so.
Also hier ist es einfach so, der das früher ja gemacht hat, so, den gibt's ja da nicht mehr und wie auch immer. Und dann haben sie aber, sie haben eben doch ein starkes Bewusstsein dafür, dass das Sneak-Publikum, gerade in der Kino 10 Sneak, ein extrem treues Publikum ist. Und man will sich die natürlich, man will denen weiterhin so bieten, dass sie das Gefühl haben, hier, das ist was Besonderes, ein Eventcharakter und so ein Scheiß.
Ja,
ja. Und dann stellt man halt so zwei Hampelmänner, die dahin, die eben irgendwas machen. Aber so funktioniert das nicht. Das ist, also ich finde, das merkt man auch daran, dass ansonsten auch, die Rituale natürlich sehr
einschlafen.
Ja. Und viele der ganz traditionellen Sachen gibt's einfach nicht mehr. Erstens, weil bestimmte Personen anscheinend nicht mehr kommen und zweitens, weil eben das, diese natürliche Form des Community Buildings eben so anscheinend nicht mehr stattfindet dort.
Richtig, und das Problem bei diesen zwei Hampelmännern, hast du eben gesagt, das ist genau der Punkt. Der eine von beiden weiß wenigstens, wie man in Mikro spricht. Der andere schreit immer.
Sagt der Bob jedes Mal.
Ey, das regt mich so auf, dass der immer dieses Mikro brüllt. Dafür hat er ein Mikro, dass er nicht brüllen muss. Wenn er keins hätte, könnte ich es verstehen. Aber er hat ja eins.
Ja.
Und
sollten wir ihm einfach das nächste Mal das Mikro wegnehmen.
Wie du das sagst, ein paar Fragen, vielleicht eine Verlosung, irgendwas, kurz ein paar Ansagen, ja, Hinweis auf
so
die Webseite.
Der Erik das
alles gut und gerne. Gut. Aber das dehnt sich ja aus. Also die machen das ja für die Zeit, die normalerweise die gesamte Trailer-Show in Anspruch nehmen würde. Ja. Die stehen da irgendwie 15 Minuten vorne und labern Unfug. Und das ist unerträglich.
Ja, vor allen Dingen früher gab es ja auch noch wirklich kleine Gewinne, ja, oder was ja, größere Kreuzfahrten und DVD-Player. Aber es gab dann auch
irgendwie Cheerleader.
Ja, oder irgendwie auch kleine.
Oh, ich weiß noch, was hier in der ersten Reihe.
Das war toll.
Oh, heute sind die Chili da. Alle Runde in die erste Reihe gestimmt. Saß wieder.
Aber es war ja noch nicht vorbehaltlos gut. Also die RTL-Frau möchten wir nicht zurück.
Nee. Striptease gab es auch mal.
Was? Das stimmt.
Ja.
Zum Abschied vom Jens. Ja. Gab's ein Striptease. Da wart ihr nicht da. Es war an Weihnachten. Da kam eine Weihnachtsfrau rein und die hatte dann plötzlich gar keinen Weihnachtsumhang mehr an.
Aber auch irgendwie nichts drunter. Also.
Die Arme, die erkältet sich doch.
Ja. Nee, die saß warm bei Jens auf dem Bauch.
Hat er genug von.
Ja. Naja.
Ja, okay. Oder Ausflug ins Kino oder so. Ins
Schwimmbad. Ja, oder ein Segway-Rennen auf dem Platz, vorne draußen und so. Also Dinge, die irgendwie lustig waren. So Aktionen.
Dafür war es halt auch nur alle zwei Monate.
Ja, aber dafür war es gut.
Ja.
Stimmt schon.
Gut genug gemeckert.
Ja.
Was steht dann auf der Liste als nächstes, Herr Listen-Operator?
Die Claudia hat einen Film gesehen, über den sie gerne sprechen möchte.
Ja, ich habe den Film Gigantic gesehen. Ich glaube, auf Deutsch heißt er auch gigantisch.
Das ist ja auch wieder was für enge Sprachschüler, dieses G und G in einem Wort.
Ja.
Obwohl es der gleiche Buchstabe ist.
Genau.
Möchtest du das erklären, wann man das wie verwendet?
Nee, also ist tatsächlich so, dass im Englischen es da nicht so viele so klare Regeln gibt. Es ist tatsächlich so, dass du viele Wörter einfach kennen musst, und um zu wissen, wie sie ausgesprochen werden. Also in der Hinsicht ist Englisch sehr viel unfreundlicher als, sagen wir, Französisch, wo, auch wenn die meisten natürlich, wenn sie Französisch lernen, erstmal sagen, ist die schwierigere Sprache, aber bei Französisch ist so, wenn du die Regeln konsequent lernst, dann wirst du in der Regel wissen, wie ein Wort ausgesprochen wird. Im Englischen ist es tatsächlich so, je besser du die Sprache kennst, desto schwieriger wird sie, weil dir dann klar wird, dass es viel zu wenig Regeln gibt. Ja.
Also es heißt Gigantic.
Ja, also dieser Film ist, glaube ich, von 2008. Ich habe den gefunden auf dem, wofür der Kai von den Flimmerfreunden das hässliche Wort Krabbeltisch benutzen würde. und habe ihn dann mal so mitgenommen. Ist eine Komödie. Die Hauptdarsteller sind der wunderbare Paul Dano, der auch mitspielt in Little Miss Sunshine, spielt den älteren Bruder, in There Will Be Blood spielt er mit und in Cowboys vs. Aliens.
Ah,
ein junger Typ, so ein bisschen melancholischer, nerdiger junger Typ.
Nerdischer.
und Zooey Deschanel spielt die weibliche Hauptrolle. Ja, und der Film ist von einem Regisseur, und ich glaube, der hat auch im Drehbuch mitgeschrieben, der, glaube ich, das ist sein erster Film, also nicht irgendwie schon an sich Riesenerwartungen. Und das ist so das, was ich als eine kleine Komödie bezeichnen würde, die aber trotzdem also einiges bringt. Und zwar ist es so, dass Paul Dano einen jungen Mann spielt, der ist, glaube ich, Matratzenverkäufer oder sowas. Und hat eben auch so das, was Paul Dano häufig hat, so eine Melancholie.
Matratzenverkäufer
und er hat schon,
Rückgrat der Nation.
Genau. Und er hat vor schon ewigen Zeiten, ich glaube, er ist 27 oder sowas, und er hat vor schon langer, langer Zeit, also noch als Kind eigentlich,
ist das Clive Owen?
Könntest du ihn stillhalten?
Dann ist das nicht mehr.
Nein, das ist der diesen Anwalt gespielt hat in der Serie, der dann auch mal bei L.A. McBeal aufgeteilt hat. Das ist ja jetzt gar nicht so unbekannt, wie du tust, aber okay.
Den habe ich noch nie gesehen.
Egal, also der Bob, vollkommen unnötigerweise, holt hier Bilder in den Podcast von dem Schauspieler, von dem er vorhin behauptet hat, dass er wie Clive Owen aussieht. Okay, zurück zum Film. Dieser junge Mann ist Matratzenverkäufer, und er hat vor ganz langer Zeit schon eigentlich noch als Kind beschlossen, dass er ein Kind aus China adoptieren will. Und diesem Plan ist er immer treu geblieben, obwohl er auch jetzt unverheiratet ist und irgendwie noch ziemlich jung und so. Aber er bewirbt sich schon seit ewigen Zeiten, und das ist irgendwie sein großes Projekt. Und er lernt Zoe Deschanel kennen, die Tochter von John Goodman ist. Das ist offensichtlich alles ein bisschen eigenartiges. Also John Goodman ist offensichtlich sehr reich, kauft ein Bett in diesem Matratzenladen, und so begegnen die sich, und das ist eben von Anfang an ein bisschen eigenartiges Gefüge. Und dann kommt noch dazu, dass, hier haben wir wieder Zach Galifianakis, Paul Dano wird nämlich immer wieder von einem Obdachlosen verhauen, aus Gründen, die wir nicht verstehen. Und das ist Zach Galifianakis. Also wir haben so ein paar wir haben so ein paar Anteile, die wir nicht ganz verstehen. Und der Film ist eine Komödie, aber eben eine bisschen melancholische Komödie. Und es ist auf keinen Fall ein Film, der einem alles erklärt. Vieles werden wir auch am Schluss nicht verstehen, aber es macht überhaupt nichts. Der Film hat eine sehr subtile Art, manche Dinge uns zu zeigen, aber nicht so richtig zu erzählen, und andere, und das Gewicht einfach woanders hinzulegen. Und das Gewicht ist hier ganz klar, dass wir auch verstehen, worin die Anziehungskraft zwischen Paul Dano und dem Zoe Deschanel der Figur besteht. Und das finde ich ist sehr schön gemacht. Also ich weiß, du stehst auf Zoe Deschanel.
Wie die Sau.
Ich finde ja auch, dass sie wunderhübsch ist. Aber ich finde eigentlich diese Figuren, die sie jetzt zunehmend spielt, gerade auch in The New Girl, mag ich überhaupt nicht. Ich finde es viel zu überdreht, wäre dein Wort dafür. Ich finde es einfach eine sehr unrealistische Figur. Ich mag an Zoe Deschanel nicht jetzt diese neue Figur, die für mich für beide Teile des Hauptpublikums eine unrealistische Projektionsfigur ist. Nämlich die Frauen, die das lieben, haben darin so dieses Gefühl, auch eine hoffnungslose und unbeholfene und was auch immer, Nerdfrau kann irgendwie total das Zentrum der Aufmerksamkeit sein. Und Männer sehen sowas meiner Meinung nach gerne, weil sie denken, das Ideal ist eine absolut heiße Frau, die sich dessen aber nicht bewusst ist und trotzdem so charmant und unbeholfen und so. Beides scheiße, meiner Meinung nach. Und ich mag,
aber das ist in dem Film, in dem anderen jetzt nicht
und
so.
Und hier ist es so, dass sie schon auch dieses bisschen skurriler hat.
Kino ist zum Träumen da.
Und ja, aber ich möchte schon auch eine Dynamik sehen, die mich überzeugt. Und es ist einfach, tut mir leid, da, liebe Männer da draußen, das ist eine Fiktion. Eine super heiße Frau, Mitte 20, weiß, dass sie super heiß ist. Oder sie hat einen Knall und dann wollt ihr sie auch nicht. Dann, wenn sie einen ernsthaften Knall hat. Aber ja, ansonsten,
so ist das in der Wirklichkeit, und deshalb haben wir die Fiktion.
Ja, aber, also.
Ach Mist, ich dachte, das sei die
Und hier ist eben so, also hier merkt man, in gewisser Weise ist sie eine beschädigte Figur. Also man merkt, dass sie Probleme hat, die dazu führen, dass sie skurril und eigenartig und auch sehr unsicher ist eigentlich. Aber das ist alles sehr viel subtiler, als das eben in den neueren Zoe Deschanel-Figuren angelegt ist. Und ich finde, also was auch schön ist, ist, Paul Dano ist natürlich nicht annähernd so gut aussehen oder so heiß oder so, dass man sofort sagen würde, den will die jetzt. Aber von ihm geht so eine eben so eine melancholische Wärme aus, dass man sich, und das sag ich jetzt als weibliche Zuschauerin, dass man eben sich zu ihm hingezogen fühlt und dass man versteht, was sie in ihm sieht jetzt und so.
Okay.
Und ich finde einfach, der Film ist in der Hinsicht sehr schlüssig. Also dass er
ist das auch ein Liebesfilm?
Ja, es ist auch ein Liebesfilm. Also es ist eine melancholische Liebeskomödie.
Rom-Com
würde ich sagen, ist zu stark, weil es einfach die Konvention des Genres eigentlich so nicht erfüllt. Aber also ich finde, es ist ein sehr auf eine sehr unaufdringliche Weise schöner Film, so. Mhm. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ist ein Film, den jeder auf jeden Fall gesehen haben muss, aber mich hat er irgendwie berührt. Ich fand, er hat was, was irgendwie auf melancholische Weise aufmunterndes und irgendwie liebenswertes.
Welchem unserer Hörer würdest du den denn empfehlen wollen?
Also wir kennen sie ja eigentlich alle. Mir in erster
Linie. Hörst du uns auch?
Ja. Natürlich.
Dann sag jetzt, kannst du kurz mit dir selber reden?
Liebe Claudia, diesen Film solltest du nochmal anschauen.
Sehr gut. Was würdest du dich freuen, wenn du in 3 Tagen beim Bügeln diesen Podcast hast?
Dann werde ich sofort den Film wieder anschauen. Also ich finde, es ist ein schöner Film. Ich gebe dem Film 7,5 Punkte. Ja, also es ist kein ganz perfekter Film, aber es ist schon ein schöner Film. Und jeder, der Zooey Deschanel gerne sieht, wird sie auch hier bestimmt wieder gerne sehen.
Dann muss ich mir das auch angucken.
Ja.
Ist das jetzt aktuell im Kino oder wo?
2008 ist er.
Ach so, ist jetzt DVD-Film.
So, aber der ist irgendwie so total an mir vorbeigegangen. Ich hatte noch
nie was
von ihm gehört. Und
den findest du im örtlichen Krabbeltisch.
Ja, oder die Claudia leitet ihn ja auch so.
Der Krabbeltisch unter Claudias Wohnzimmertisch.
Ich würde sowas niemals Krabbeltisch nennen.
Ach so, ne?
Weil ich das ein hässliches Wort finde.
Aber es ist doch so, man muss da so rumwühlen drin, um die guten Sachen oben
zu machen. Ja, dann nennt man das doch vielleicht Wühltisch, das finde ich in Ordnung. So. Aber Krabbeltisch finde ich ist.
Ach so, klingt das Insekten und so.
Ja.
Genau. Tja.
Wahrscheinlich heißt das ja auch Grabbeltisch, oder? Mit G?
Ja, mit G.
Ja. Grabbeltisch. Fürchterliches Wort. Hässliches Wort. Okay, gut. Schön. Hässliches Wort, aber schöner.
Liebe Hörer, was denkt ihr von diesem Wort? Schreibt es in die Kommentare auf
support.de. Gibt's Wörter, die ihr auch ganz schrecklich findet, wo die andere Leute verwenden und wo ihr sagt, ich hasse dieses Wort?
Bestimmt, aber es fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber ich wette, nachher, eine Minute, nachdem wir Stopp gedrückt haben,
ja, dann könnt ihr es mir
dann,
ja sagen.
Ja. Habe ich so eins.
Gut. Die Hörer, haben die so Wörter?
Ja, bitte auf sneakpot.de rein.
Steht als erstes drin. Sneakpot. Ich hasse diese Paloma. Okay.
Stefan, versuch den nächsten
Punkt von der Liste. Universal ist ein schönes Wort. Das wollte ich hier nochmal gesagt haben.
Nur weil sie uns Gummibärchen geschickt haben.
Ja, aber wunder, dass sie uns bestellt haben.
Ja. Also, wir lassen uns auch gerne von Warner Brothers oder anderen, wie heißen die Deutschen?
Konstantin.
Ja, schickt uns Zeug. Universal hat
oder
vorgelegt.
Oder von Hörern, das ist auch okay, aber bitte erst nach Christophs Hochzeit. Naja, jetzt ist ja bald vorbei, weil das sind Bilder, die in die Familienhistorie eingehen werden und deswegen möchte ich vor dieser Hochzeit nicht noch 5 Kilo zulegen. Aber danach bitte
das
alles
wird knapp in 2 Wochen.
Hier liegt doch nur diese Schokolade, oder haben wir die schon?
Genau,
was ist denn Schokolade haben wir noch.
Hier liegt doch noch alles, aber die Kekse da hinten sind echt fies sendungsgemein, wenn wir die jetzt während der Sendung essen.
Ich glaube, in der Küche lag Schokolade.
Da liegt noch Schokolade. Hier liegt
überall noch
was. Hab ich da gesehen, na okay.
So. Jetzt mal zu dem nächsten Punkt auf deiner Liste.
Ja, die Claudia möchte über, du schon wieder.
Schon wieder ich. Habt ihr nichts anderes?
Ich kann auch noch dazwischen grätschen, aber ich habe keinen Film, ich will nur eine Internetsendung empfehlen.
Eine Internetsendung?
Ja, habe ich vergessen, auf die Liste tragen zu leuten lassen.
Ja, das geht nicht. Das können wir vielleicht nächste Sendung machen.
Gehe ich hier einfach.
Du kannst einen Antrag stellen für nächste Sendung.
Ich stelle einen Antrag für sofort und der wird genehmigt. Vielen Dank.
Ja, er ist genehmigt. Der Martin hat was gesehen.
Ich wollte Jerry Seinfelds neue Internetsendung empfehlen.
Oh, cool.
Hast du das nicht?
Das habe ich auf meinem Blog mal verblockt, aber hier in der Sendung noch nicht gesagt.
Ich hab dich da, du hast doch aber nicht darüber erzählt.
Ja, dir, als wir in der Bar waren.
Ach so, ja.
Es gibt ein Leben außerhalb des Sneakpods.
Ja, gibt es. Und wir reden noch manchmal.
Auch wenn unsere Hörer natürlich das Gefühl haben, dass wir wirklich alles erzählen. Aber auch alles. Aber das ist nicht wahr. Ich werde zum Beispiel nicht erzählen, wie ich mit dem Zug bei Stuttgart gestrandet bin. Und dass das wahrscheinlich ein Propagandaakt ist, um Stuttgart 21 zu unterstützen, dass der Zugverkehr da so zum Erliegen kam gestern. Nein, das habt ihr in den Nachrichten gesehen. Das werde ich hier nicht erzählen.
Da warst du auch mit dabei?
Ja, aber darüber reden wir nicht. Deswegen, es gibt Dinge, die finden im Podcast nicht statt. So.
Ja.
Ich dachte, der Podcast wäre unsere Hamsterkugel.
Du kannst jetzt raussteigen aus dem Rad.
Aber ich finde es gut, dass wir den Bob nicht unterbrechen.
Ja. Nee, finde ich super, ja. Die Sendung, die ich empfehlen möchte von Jerry Seinfeld, heißt Comedians in Cars Getting Coffee. Und damit ist super, der Inhalt auch schon zusammengefasst. Jerry Seinfeld leiht sich irgendwo ein vermutlich unbezahlbares Oldtimer-Fahrzeug irgendeiner beliebigen exotischen Marke aus. Meistens, in den allermeisten Folgen sind es deutsche Autos, finde ich sehr faszinierend. Der leiht immer irgendwelche Mercedes, Porsches, alte VW Käfer oder sowas. Mhm. Manchmal hat er auch irgendwie englische oder amerikanische Fahrzeuge, immer so 50er, 70er.
Ja, ich hätte angerufen.
Kannst du das mal stoppen, dieses Geräusch? Und mit diesen Autos fährt er dann los, ja, und holt irgendeinen Comedian, meistens amerikanische Comedians, deshalb kennt man jetzt hier in Deutschland vermutlich nicht alle, oder ich kenne auch nur wenige davon, was aber der Sache keinen Abbruch tut. Er holt die dann ab auf einen Kaffee und dann fährt er mit denen in dem Auto durch New York, irgendwo ein bisschen aus der Stadt raus, so entweder in so einen Randbezirk irgendwo rein. Und die sitzen dann schon im Auto und quatschen. Meistens reden sie jetzt erstes Mal über das Auto, weil das irgendwie dann oft faszinierend irgendwie ein schöner Oldtimer ist. Und dann kommen sie aber so vom Hundertsten ins Tausendste. Und da sie ja beide irgendwie Comedians sind auf eine Art, und Jerry Seinfeld ja sowieso, wird das meistens, fast egal worüber sie reden, irgendwie lustig. Weil ist natürlich auch zusammengeschnitten, weil im Endeffekt dauert die ganze Reise mit Kaffee trinken und Essen und allem wahrscheinlich irgendwie 2 Stunden. Und das geht dann meist nur so 10-12 Minuten. Also sie haben dann schon so die Pointen raus. Und dann kommen sie irgendwo an und gehen einen Kaffee trinken oder irgendwie Frühstück essen oder ein paar Pancakes oder sowas. Und dann fahren sie wieder zurück und das Ganze wird halt gefilmt und die humorvollen Pointen sind dann eben zu dieser Sendung zusammengeschnitten und das ist alles sehr stylisch gefilmt, also so, sowohl dieses Auto als auch diese Reise als auch das Essen und so, das ist irgendwie so Hochglanz HD, das sieht irgendwie schön aus und ist unterhaltsam und für unsere Filmfreunde hier als Hörer dieser Sendung sind da natürlich auch Leute drin, die an dieser Grenze zwischen Comedian und Filmschauspieler irgendwie agieren. Also es gibt eine Folge mit Ricky Gervais und es gibt eine Folge mit Alec Baldwin. Und es kommen sicherlich noch mehr Hollywood-Stars dazu. Die anderen sind offensichtlich eher so Bühnen-Comedians oder Fernseh-Comedians, die man nicht in Deutschland kennt. Aber es ist immer lustig. Also ich fand ist jetzt nicht so schreiend komisch, aber es ist irgendwie nett und man hat ein bisschen das Gefühl, man lernt die Leute mal so kennen. Und ist natürlich wahrscheinlich auch Trugschluss, aber zumindest fühlt es sich so an. Das ist lustig. Also die Domain, wo man das findet, das werden wir verlinken, aber es ist direkt, ich glaube, comediansincarsgettingcoffee.com, also es ist irgendwie so obvious. Ja. Klicken. Man hat auch immer also Outtakes am Ende, also nicht am Ende der Sendung, sondern da gibt's unten rechts unter dem Videoplayer noch so klitzekleine Thumbnails, die nennen sich Spare Parts, das sind die Outtakes und davon sind meistens so zwischen 2 und 6 Stück. Die übersieht man am Anfang. Das ist so ein ganz kleiner Thumbnail unten rechts unter dem Videoplayer. Nicht übersehen, auch gucken, da sind manchmal noch echte Perlen drin.
Okay.
Und Alec Baldwin kann echt gemein sein. Also die Folge sollte man gesehen haben. Der ist so ein bisschen fies. Und er erzählt dann seine Geschichte, was er mal gemacht hat, wo er mal richtig gemein zu jemandem war. Ich glaube,
nicht der Anführer dieser fiesen Schauspielerverschwörung erobern wollen.
Mutwillig einen Kaffee durch das offene Autofenster ins Nachbarauto gekippt. Das sollte man sich mal anhören.
Alles mit der Eroberung hat außer für ihn, für keinen von ihnen so richtig geklappt. Die Baldwins.
Tja, worauf hast du angespielt?
Alec Baldwin ist doch irgendwie Anführer dieser fiesen Schauspielerverschwörungsorganisation, die die Welt erobern wollen oder so.
Ja, aber die Hälfte von denen ist inzwischen bei irgendwelchen religiösen Sekten gelandet oder so. Drogen nehmen in den Abstund.
Bei South Park, the movie, als Kanada Amerika angreift, als erstes die Baldwins weggebombt werden, aus Sicherheitsgründen.
Finde ich sehr ungerecht. Okay.
Die Claudia ist unserem Aufruf von letzter Woche gefolgt.
Und hat Shades of Grey
gelesen. Direkt, du tust ja alles für den Podcast. Wie weit bist du gekommen?
Ich habe 20 Seiten gelesen davon. Okay. Allerdings nicht erst jetzt, sondern schon vorher.
Okay. Insofern hatten wir beide recht.
Ein bisschen, ja, naja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht verpflichtet fühle, bei besonders, keine Ahnung, populären immer was zu lesen. Aber es stimmt natürlich schon. Also gerade, man muss ja sagen, bei mir im Fach ist es so, dass wenn was sehr gehypt wird, dass dann meistens irgendwann doch auch so ein Vakuum entsteht, wo irgendwann dann jemand sagt, okay, da müsste man mal was drüber schreiben, über das Phänomen, keine Ahnung, Twilight oder so.
Ja.
Und häufig ist es natürlich so, dass es dann so Closet-Fans sind, ne, die eben wirklich eigentlich Twilight ja ganz toll finden, das natürlich unter Anglisten oder Amerikanisten nicht zugeben können und dann sagen, ja, das Phänomen Twilight, okay. Und also mir geht's doch so, dass ich dann häufig eben mal ein paar Seiten lese, und bei Shades of Grey geht's mir genauso wie bei Twilight, dass ich eben nach wenigen Seiten beschlossen habe, dass man so einen Schrott nicht gelesen haben muss, egal wie kulturell relevant es sein muss, weil es einfach unendlich schlecht geschrieben und damit hört die Geschichte für mich auf. Allerdings ist es so, dass es nicht bei allen Bestsellerlisten relevanten Büchern so ist. Ich habe gerade jetzt über den Urlaub The Hunger Games gelesen, was ja irgendwie auch bei uns...
Der ist doch auch gerade jetzt verfilmt worden, oder?
Ja, genau. Kam jetzt erst der erste Film im Frühjahr, und irgendwie auch in der ersten Jahreshälfte waren ja die drei Teile über Wochen in den Bestsellerlisten. Und es war eben wirklich so, dass unter den Top 10 waren die ersten drei, waren die drei Bücher alle drunter.
Also die Verfilmung heißt aber anders, ne? Die heißt...
Also es heißt The Hunger Games, und irgendwie Deutsch heißt Tribute von Panem, genau. Ja. In den drei Büchern geht es eben um so eine Projektion. Ich meine, viele der Hörer werden es wahrscheinlich auch gelesen haben oder zumindest den Film gesehen. Es geht eben darum, dass so eine Projektion für die Zukunft des nordamerikanischen Kontinents, ich meine, die Zivilisation, so wie wir sie jetzt kennen, ist irgendwie untergegangen und über irgendwelche Streitigkeiten. Und wir finden uns jetzt in einer Zivilisation, wo es eben so ein barbarisches so eine Art Gladiatorenspiel geht, wo eben die Leute, um sie quasi in Angst kontrolliert zu halten, einmal im Jahr aus den verschiedenen Distrikten dieser Zivilisation Kinder zwischen 12 und 18 schicken müssen, die dann an so einem Gladiatorenspiel teilnehmen müssen, wo sie sich gegenseitig töten müssen. Und eben die Hauptfigur meldet sich freiwillig, weil ihre kleine Schwester eben per Los ausgewählt wird dafür. Und und ich hatte irgendwie ich hatte es erstmal so ein bisschen ignoriert, muss ich zugeben, aber dann hatte ich jetzt von einem Literaturkritiker, den ich sehr schätze, Positives darüber vernommen, und dann dachte ich, okay, dann lese ich jetzt doch. Und ich muss sagen, was es bei mir ausgelöst hat, ist was sehr Seltenes, nämlich wenn man Literaturwissenschaftler ist, zumindest mir geht das so, verliert man ein bisschen diesen Reflex, dass man ein Buch über Nacht fertig lesen will, weil man einfach doch so, es ist halt irgendwann doch so, dass Lesen auch Arbeit ist, und du eben, wenn du liest, immer so im Hinterkopf fast, okay, noch 300 Seiten aufgebrochen in Tagesrationen, wie lange brauche ich dafür und so. Und deswegen passiert es sehr selten, dass man so dieses Bedürfnis hat, einfach weiterzulesen. Und diese Bücher jetzt haben bei mir diesen Reflex ausgelöst.
Du hast alle drei?
Ich habe alle drei am Stück gelesen, also nicht ohne zu schlafen, aber es war tatsächlich sogar ein paar Mal so, dass ich bis relativ spät nachts gelesen habe, dann ausgemacht habe und dann mitten in der Nacht nochmal aufgestanden bin und weitergelesen habe, weil ich wirklich wissen wollte, wie es weitergeht. Also es hat mich unheimlich also es ist, ich finde, gut geschrieben, es ist sehr spannend, und also ich finde, es ist ja eigentlich ein Jugendbuch oder es sind Jugendbücher, aber für mich ist es wirklich Abenteuerbücher im besten Sinne. Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend geschrieben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eben, also das, was du letzte Woche gesagt hast, hohe Literatur, nein, das ist nicht unbedingt, aber eben sehr gut und spannend geschrieben.
Okay.
Es gibt da, glaube ich, eine Kontroverse darum, ob das irgendwie ein Plagiat eines japanischen Filmes ist oder was auch immer, wo eine ähnliche Geschichte auch schon mal erzählt wird. Aber ich meine, die Geschichte, so im Ansatz natürlich, hat man schon an verschiedenen Orten mal gesehen, auch bei Stephen King oder wie auch immer. Aber ich finde eben einfach, selbst wenn man die Geschichte schon kennt, in der Grundidee, ist die Art, wie hier die Autorin, die heißt Susan Collins, diese Welt entwirft, ist unheimlich überzeugend. Und man muss einfach auch sagen, nicht ganz wenige Autoren haben so ein Gespür dafür, wie eine Handlung vorangehen muss, damit es wirklich immer spannend für dich bleibt und dass du dich immer ausreichend für die Figuren interessierst, dass du eben immer ein emotionales Investment in die Figuren hast. Auch hier, wo, das muss man auch sagen, sehr viele Figuren sterben. Also es ist ja einfach ein extrem blutiges Spektakel, was wir uns hier anschauen. Es sterben auch viele Figuren, zu denen man selbst eine Bindung aufgebaut hat. Aber die Art, wie das gemacht ist, ist einfach, also sie schafft es da, dass man über drei Bände die Aufmerksamkeit hält und bis zum Schluss dabei ist. Und ja, also mich hat das sehr überzeugt.
Man lernt deswegen, also permanent neue Leute kennen, damit alte weggeschnetzelt werden können, oder?
Ja, ganz so passiert es nicht, aber es ist schon so, dass eben, also im ersten Buch nimmt sie teil als eine von denen eben in diesen Hunger Games. Und dann zum Beispiel hat man ja eine Selektion von Figuren, die auch in den Hunger Games sind, ja. Und ja, davon sterben natürlich welche. Und, okay.
Muss ja.
Und dann eben im zweiten Teil finden wir sie dann in einem neuen Szenario und da gibt's dann eben wieder eine Selektion von Leuten. Und ein paar begleiten sie auch über die Bände. Aber das ist tatsächlich dann auch so, auch da kannst du dir nie sicher sein, dass eben dann an einem dramaturgisch wichtigen Punkt einer von denen stirbt, zum Beispiel.
Kannst du kurz erzählen, was inhaltlich so in den zweiten, dritten Teil dann vor sich geht?
Möchte ich eigentlich nicht so viel verraten, aber es ist eben so, dass, also was die Sache sehr interessant macht, ist eben, es wird tatsächlich das Bild einer Gesellschaft entworfen, wie die dann funktioniert. Und klar ist eben auch, dadurch, was sie dann tut, während sie in dem Spiel ist und wie sie eben schafft, sich in gewisser Weise auch aufzulehnen gegen diese Gesellschaftsordnung, in der dieses Spiel stattfindet, produziert dann hinterher eben Spannungen und Probleme und dadurch verwirrt sie sich immer tiefer in so ein Netz von bestimmten Leuten, was schulden, aber gleichzeitig eben auch die Mächtigen provozieren. Und deswegen im zweiten und dritten Teil geht es dann sehr stark auch darum, was sind möglicherweise sogar die politischen Konsequenzen dessen, was sie in der Arena getan hat und auch inwiefern wird sie eben auch eine Figur, die ein Symbol für was anderes ist. Also es breitet sich eben dann aus. Am Anfang geht es nur darum, sie stellt sich quasi vor ihre kleine Schwester und erträgt eben dieses Spektakel und bald wird dann eben klar, sie ist dadurch viel mehr, weil sie eben eben etwas tut, was vorher so noch niemand getan hat und eben auch während des Spieles auf eine Art agiert, die eben sehr bedeutungsvoll für die Leute draußen ist, die das anschauen. Und das ist eben so eine Vermischung von eben ihre Geschichte, diese politische Projektion und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Reality-TV-Format, was wir uns da anschauen. Ne?
Du hast gesagt, du hast das jetzt kürzlich gelesen.
Ganz kürzlich.
Hast du den Film gesehen?
Nein.
Okay.
Nein, den Film werde ich mir natürlich jetzt gerne anschauen, wobei ich jetzt schon finde, dass Jennifer Lawrence, die ja die Hauptfigur spielt, eine fantastische Besetzung ist, weil ich eben mit dem, was ich von Jennifer Lawrence zum Beispiel in Winterspawn gesehen habe, kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass sie toll funktioniert als diese Figur. Wobei ich persönlich, muss ich auch sagen, nicht so häufig dieses Problem habe, was ja viele Leute haben, wenn sie eine Verfilmung anschauen, dass sie dann sagen, habe ich mir alles anders vorgestellt? Weil ich persönlich immer finde, dass eine Verfilmung eben zeigt, dass unterschiedliche Leute Bücher unterschiedlich lesen. Und ich durchaus auch bereit bin, mir anzuschauen, wie eben jemand anderes das Buch gelesen hat. Und das heißt ja nicht automatisch, dass ich es dann doof finden muss und so. Also deswegen
Das ist eine ganz tolle Aussage. Also das finde ich wirklich gut, weil in aller Regel kriege ich es immer nur mit, dass Leute furchtbar schimpfen auf Verfilmung und gar nicht wahrnehmen, dass es eine Interpretation ist.
Ja, also wir müssen ja einfach auch sagen, dass jedes Lesen eines Buches ein Interpretationsakt ist. Ne? Da bekommen wir die Literaturwissenschaft an.
Aber kannst du mir den Satz nochmal sagen? Ich war kurz unaufmerksam.
Nein, aber ich finde, es ist, jedes Lesen eines Buches ist ein Interpretationsakt. Also es ist ja einfach so, ich finde, es ist eine sehr kindliche Reaktion, wenn man ein Buch gelesen hat und dann kommt der Harry Potter Film zu sagen, ja, aber der hat ja gar nicht die Narbe dort, wo sie sein muss. Und das verstehe ich auch. Also dass eben ein kindlicher Leser sagt, das stört mich so wahnsinnig, dass ich mit dem Buch nicht mehr so...
Das ist aber schon ein bisschen gemein, wenn das der 53-jährige Literaturkritiker sagt. Das finde ich echt...
Nein, und natürlich gibt es Sachen, wo du sagst, der Film hat die Essenz des Buches nicht verstanden. Das kann man schon finden, ja. Aber grundsätzlich eben zu sagen, es kann... also es kann nicht sein, dass ein Film was ganz anderes mit einem Buch macht, als ich das jetzt persönlich getan hätte. Und deswegen ist er schon bescheuert und blöd und versagt und so. Finde ich halt nicht. Film ist ein anderes Medium als Buch. Und
ich finde es immer nur eher interessant, was halt ausgewählt wird. Weil genau, es passt ja nicht alles in die 90 Minuten, was in den 700 Seiten war.
Genau. Und häufig muss man eben auch, also ich bin ja, sollte ich an der Uni weitermachen, dann wäre mein nächstes Projekt tatsächlich sowas Ähnliches. Weil eine Frage, die mich sehr fasziniert ist, was passiert mit dem Erzähler aus dem Buch, wenn wir dieses Buch ins Medium Film übertragen? Weil es gibt da ja so ein paar extrem unfilmische Arten, dieses Problem zu lösen, eben auf Kommentar Gedanken und sowas, hören, genau, etc. Ja. Oder es gibt eben dann, manche sagen dann, na okay, dann lassen wir Figuren das sagen, was der Erzähler sagt, um eben das irgendwie reinzubringen.
Auch nicht
und dann gibt es eben andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ist eine Frage, die mich sehr fasziniert eben.
Boah, wenn du da Filme findest, die das gut umsetzen, die sollten wir auf jeden Fall besprechen.
Also ich finde eben, dass es sehr offensichtlich ist, dass es Beispiele gibt, wo das sehr schwierig ist und auch häufig nicht gut gemacht wird. Also für mich ein offensichtliches Beispiel ist Jane Austen-Verfilmungen, weil Jane Austen, wenn man ihn als Text liest, ist es eben so, dass der Erzähler ziemlich kühl, sehr ironisch und sehr kritisch ist und eben man durch den Erzähler ein Bild in dieser Gesellschaft bekommt, was also bitterböse eigentlich ist. Und wenn der Film natürlich diese Erzählerstimme einfach weg reduziert und dann bleibt nur der Marriage-Plot und dann wird's halt eine Schmonzette und dann haben wir das, was von BBC eben auch in den 90ern viel gemacht wurde. Und wenn eben ein Regisseur versucht, diese Erzählerstimme in irgendeiner Form
hinüber zu retten, ja.
Die Frage ist, wie macht man das? Also es ist eine Frage, die mich sehr interessiert.
Mhm. Ja. Wo, an welche Universität müssten unsere Studenten wechseln, damit sie ein Seminar bei dir zu dem Thema hören können?
Nach Stuttgart.
Nicht raus?
Doch, nach Stuttgart.
Nach Stuttgart.
Also ich habe noch nicht unterschrieben, aber es ist tatsächlich so, dass ich ab Mitte Oktober in Stuttgart bin.
Also liebe Studenten in Stuttgart, wenn ihr ernsthaft, das könnt ihr, also wenn mich das interessiert.
Kommt doch in mein Seminar.
Das wäre total cool, wenn du da Leute herren hast, sitzen hast, die sonst irgendwie Informatik oder so Quatsch oder Pädagogik, so, weißt du, Unsinn, den keiner braucht, studieren. Oder
von denen gibt es da, glaube ich, eine Menge, weil das ist ja ehemals technische Universität.
Kann ja sein. Und dann gehen die nein, ich habe heute Morgen meinen Literaturkurs bei der Frau Dr. Perner. Ja.
Genau. Ja. Naja, egal. Also.
Das ist eigentlich lustig. Da kommen die da. Das, also, liebe Hörer, Literatur bei Claudia.
Genau.
Ja, so. Super Idee.
Doch,
das wäre mach das toll. Mal. Herr komm, Ablauf, mich besuchen.
Listen,
jetzt, die erste Lehrveranstaltung, die ich jetzt dort mache, ist allerdings eine Literatureinführung. Da müsstet ihr dann erstmal dahin kommen.
Das ist ja auch nicht verkehrt. Ein Jahr, ein halbes, ein Semester.
Ein Semester mache ich jetzt das heißt Einführung in die Literaturwissenschaft.
Okay, das heißt, das, was du eben kurz erklärt hast, den lang. Also das Lesen arbeitet ist und so.
Das Lesen ein Interpretationsakt ist.
Ach so, ja. Aber davor hast du gesagt, Lesen ist Arbeit. In Häppchen eingeteilt.
Für den Profi.
Ich habe dir zugehört.
Okay, so.
Für mich Filme ist, gucken manchmal auch.
Für mich ist Lesen Genuss. Ich lese jetzt hier Paloma. Tolles Feedback.
Ja.
Ja, das ist total cool. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, dass die Leute uns über Twitter und so weiter Nachrichten schicken sollen.
In dem Augenblick, wo sie diese Stelle im Podcast hören. Das war die Idee, dass wir wissen wollten, wann sie das hören.
Der Erste hat es zwar erst nachher gesagt, aber zum ersten Mal ist wohl um 7.15 Uhr am Dienstagmorgen einer über diese Stelle. Der Podcast ist um 3 Uhr irgendwas nachts erschienen oder um 4?
4.02 Uhr, 4.05 Uhr oder so. Und er ist eine Stunde lang und wir haben es erst am Ende der Sendung erwähnt.
Das heißt, um 6.15 Uhr dienstagsmorgens drücken die Leute auf Play, um unseren Podcast zu hören.
Conny bestimmt verliebt oder so. oder soll eigentlich die Abschlussarbeit schreiben oder sowas in der Art. Dann schläft man auch nicht, aber oder man versucht irgendwas zu finden, was man tun kann.
Ich muss jetzt erst Podcast hören. Und Q war dann um 7.24 Uhr oder so?
50, ich weiß es nicht mehr genau, ja.
Also gut, ist auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, genau, das denke ich eigentlich auch. Vielleicht so Leute, die,
also genau, das hat man gesehen, so ein paar Leute, die eben Dienstagmorgen oder Dienstagabend hören und dann so über die Woche immer wieder in regelmäßigen Abständen.
Tröpfelte so rein über die Woche,
genau. Und auch zu allen möglichen Uhrzeiten, tags
und abends. Und es hat perfekt funktioniert, Leute aus der Reserve zu locken, die sonst nie Kommentare schreiben, von denen wir auch nie irgendwie auf irgendeine anderen Art und Weise gehört haben, außer dass sie halt eine Nummer in den Downloadzahlen sind, aber natürlich eine anonyme Nummer, kam jetzt auf Twitter halt Nachrichten rein, wo man dann dachte so, ah, okay.
Die wollen sich vielleicht sonst, die wollen sich halt sonst vielleicht nichts ausdenken, was sie schreiben. Und diesmal haben sie ja den Text vorgegeben bekommen. Aber das ist gar kein Problem. Ihr könnt einfach immer schreiben, ihr seid ein toller Podcast. Dieser Text ist universell einsetzbar.
Ja, genau. Das leider nicht auf Twitter, einfach sonst immer, könntest du dir das auch twittern lassen. Ja.
Genau. Aber einfach das immer in die Kommentare twittern. Schreiben, tolle Folge. Es sind nur zwei Wörter und wir sind dann immer glücklich. Das ist super.
Ja.
Ja.
Wenn ihr dann noch schreibt, die Claudia war wieder so gut, dass es wirklich...
Ja, ihr könnt immer so ein bisschen abwechseln. Ihr könnt sagen...
Nee, da müsst
ihr
wieder denken.
Nein, ihr könnt ja so fünf Möglichkeiten. So Stefan war heute schöner als Bob. Und dann in der nächsten Woche, Bob war heute schöner als Claudia.
Und wenn ihr gar nicht nachdenken oder überhaupt nicht schreiben wollt, schickt einfach nur Gummibärchen.
Das war die beste, der beste Vorschlag. So hat das Universal ja auch gemacht. Ja. Die haben sich das blöde Paloma gespart.
Stell dir mal vor, die haben uns Paloma geschickt. Tja. Da hätten wir echt doof geschaut.
Ja, das ist, also Gummibärchen schicken oder im Grunde der Like-Button des Podcasts, wenn man so will.
Ja, definitiv.
Ja, aber auch, ich habe auch E-Mails gekriegt.
Ja, ich auch.
Jemand hat mir persönlich gesagt, Paloma.
Oh.
Ja, Leute, die durch die Tür kommen und sagen, Paloma.
Paloma, was?
Ein persönliches Paloma.
Ja, schön. Echt gut.
Das war sehr hübsch. Also ja. ich fand das eine gute Aktion.
Ja.
Hat funktioniert.
Finde ich auch gut.
Und wahrscheinlich würde es jetzt, also es hören ja nicht alle unseren Podcast in der Woche, wo sie erscheint. Vielleicht geht es ja noch weiter.
Ja, könnte sein.
Wir werden das können noch 5000 Palomas eintreffen.
Ja, darüber habt ihr ja auch schon spekuliert, dass wenn dann ein paar Monaten noch ein Paloma kommt, dann
ja, das ist auch das cool. Da bin ich ja echt gespannt, wie lange so man die uns nachhört.
Ja.
Tja.
Ja, jemand, der jetzt neu dazukommt mit Folge 01 anfängt.
Oh, lieber nicht.
Armes Schwein.
Applaus, das soll man. Liebes armes Schwein. Herzlich willkommen in Folge 252. Du hast gut durchgehalten.
Das habe ich ja damals beim Ohrensessel so gemacht, dass ich das sehr viel irgendwie so ungefähr Jahre später angefangen habe als Leute, die von Anfang an dabei waren und dann ja wirklich so innerhalb von 4 Monaten oder so diese ganzen Folgen gehört habe. Das war dann aber auch ein bisschen, am Schluss muss ich zugeben, war es ein bisschen Overkill, weil dann dachte ich mir auch so, okay, es ist natürlich auch so, man erzählt ja doch Sachen auch 3 bis 5 bis 10 Mal und manche Witze tauchen auch noch mal wieder auf und so.
Ja.
Und wenn du dann denkst, aber Mann, das hast du doch erst gestern erzählt, nicht so, nein, das war 30 Folgen vorher.
Ja. Ja.
Wir reden über Filme, die Wochen her sind.
Genau. Immer wieder neu.
Ja. Für alle Hörer, die bis jetzt durchgehalten haben, haben wir noch eine Einladung.
Oh ja.
Ja.
Stimmt.
Es ist nämlich mal wieder Zeit für ein Konzert in der Pinken Bar.
Claudia hat ihren Stift verloren.
Das Datum, aber ich rede wieder. Nur so langsam, weil die Claudia... Ach Quatsch, du schreibst ja nur was auf, du redest ja gar nicht.
Ja. Erzähl mal weiter.
Pretty Mary Kay kommt wieder in die Pinke Bar.
Bekannt aus Funk, Fernsehen und der Pinken Bar. Wahrscheinlich jetzt einfach mal so.
Kann man googeln und dann deren Musik online hören, auf jeden Fall.
Ja, und wir werden sie natürlich auch wieder verlinken.
Genau, die waren schon mal da vor einem guten Jahr. Es war ein sehr schönes Konzert, sehr schöner Abend. Eine 4-köpfige Band in einem 30 Quadratzimmer.
So gar nicht. Kurz. Ich weiß nicht, was du gegen 30 Quadratzimmer hast.
Die Einheit Quadratzimmer, da können unsere Hörer jetzt noch mal einen Augenblick länger drüber nachdenken, wie sich das manifestiert. Das ist multidimensional, glaube ich.
Nee, 30 quadratische Zimmer ist doch ganz cool, opulent, wie wir hier wohnen.
Ja, aber wenn das mal wie Bob das schon mal ausdrückt, es hat einfach 1000.
Ja, das ist 1000 gut.
Ja, also die kommen, was ist das Datum?
15. Oktober,
ein Montagabend. Ja, und wir würden uns natürlich wieder freuen, wenn auch ein paar Hörer kämen und fordern euch dazu auf, euch zu melden und zu schreiben, dass ihr ganz unbedingt da sein möchtet, weil natürlich die Gästeliste wie immer sehr kurz ist.
Richtig.
Weil in den 30 Zimmern
können halt nur 30 Leute wohnen.
Können nur 30 quadratische Hörer reinpassen.
Ja.
Willst du mal diese 8-Bit-Ebene verlassen?
Also schreibt uns mit einer kurzen Bemerkung, dass ihr kommen wollt, wie gerne ihr kommen wollt. Und
nein, schreibt uns einfach, dass ihr kommen wollt.
Und schickt Gummibärchen.
Müsst ihr halt am 15.
Per E-Mail. Schickt der Claudia ein Foto.
Das wäre gemein. Dann müsstet ihr am 15.10., einem Montag, wie wir schon sagten,
einen Schokoladen-JPEG geschickt.
Echt? Ja. Oh, das ist aber gemein.
gegen Abend, genau, Uhrzeit wollen wir uns jetzt mal noch nicht festlegen, aber so genau ist auf jeden Fall abends. Müsstet ihr dann hier in Frankfurt am Main aufschlagen. Das ist irgendwie integrale Bedingung.
Es gibt möglicherweise auch wieder sowas Deliziöses, Flüssiges.
Na, ja, selbstverständlich wird es das geben.
Wenn weil wir hier so Cocktail-Typen rumhin. Cocktail-Podcast überreden können, dass sie Drinks machen, dann.
Das könnte passieren,
dass hier Getränke.
Dieser andere Podcast, der immer Alkohol redet, hier vielleicht aufschlägt und Getränke macht.
Diese Langeweile.
Nicht vielleicht, die Karte hängt schon an der Wand.
Ach so, da hängt sie schon. Ja, ich könnte jetzt vorlesen, was es gibt, mache ich aber nicht.
Ich glaube, es gibt Brooklyn Lamb.
Das gibt es mit Sicherheit.
Ja,
der Drink ja.
Ja.
Insofern, das würde uns freuen und,
ja, wir freuen uns vor allen Dingen. Also, wir haben vorhin das vorbesprochen, so, Konzert, Wir freuen uns alle richtig auf mal wieder ein Konzert hier in der Pink Bar.
Auf jeden Fall.
Die Hörer, die noch nicht da waren, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst.
Und bei,
was wirklich schön ist.
Und bei denen, die eher zur Podcast-Hörer, Film-Podcast-Hörer-Gesellschaft gehören, bei Pretty Mary Kay, ist ja auch wieder unser lieber Freund Ben Schado dabei.
Der spielt auch mit?
Ja, ne?
Ist doch
Teil nicht. Der Band. Also,
so gesehen, insofern kommt nicht nur Musikprominenz, sondern auch noch Filmpodcaster-Prominenz von uns mal abgesehen.
Richtig.
Ja.
Und vielleicht haben wir da auch wieder einen kleinen Einspieler dann von Ben für euch bei uns. Das wir werden ihn einfach gefangen nehmen und erst wieder rauslassen.
Wenn er was gesagt
hat. Ja, lustigerweise redet er bei uns ja.
Wahrscheinlich wird er einfach von Bernd so unterjocht im Podcast, dass er da nichts reden kann, darf oder möchte.
Naja, hat er ja schon verschiedentlich gesagt. Die reden so viel, dann hat er keine Lust mehr, was zu sagen.
Und bei uns darf er sich ausplaudern.
Ja.
Weshalb wir der Podcast sind, der die meisten Ben Schado-Wortanteile in diesem Internet hat.
Vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja, aber doch. Internet. Wie es in anderen Internets aussieht.
Na gut, ja, darauf freuen wir uns sehr.
Genau, also 15. Oktober, schreibt Mails.
Schreibt Kommentare.
An info@sneakpot.de ja. Wegen des Konzertes. Ihr könnt natürlich auch alle anderen Fragen dahin schicken.
Genau.
Haben wir eine E-Mail-Adresse pinkebar@sneakpot? Die haben wir nicht. Ja.
Doch, doch.
Geht alles zum Bob.
Kommt alles an. Leite ich weiter.
Gut.
Pretty Mary Kay Konzert anfrage@sneakpot.de.
Ich bin da talentlos jetzt Sneakpot.de.
Ich frage es zu wem das denn
geht. Taylor.lautner@sneakpot.de.
Genial und schön. Sneakpot.de geht alles an den Bob.
Natürlich. Das literarische Quartett@sneakpot.de.
Ja, shit, das geht auch an dich. Viel Erfolg.
Ja.
Okay.
Genug Unfug für diese Woche.
Darauf eine Paloma.
Jetzt die Trott.de.
Gute Nacht, guten Tag.
Tschüss.
Ja, wenn wir uns morgens hören, dann ist ja jetzt
guten ja, Tag. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Oder beim Laufen.
Das klang gute Nacht. Grausam.
Wir haben schon lange keine Läufer mehr angefeuert.
Ah, ja, stimmt nicht.
Oh. So lange ist es noch gar nicht her.
100 Folgen?
Ach so, ich meinte diesen Läufer.
Ach so.
Das ist noch nicht so lange her. Ja, ich erinnere mich an diverse Podcasts mit grölenden Claudia, so gesehen.